Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Crowdsourcing. In dieser Wortschöpfung überschneiden sich der englische Begriff Crowd für Masse und Outsourcing. Das machen Firmen, wenn sie Arbeiten, die bisher von der eigenen Belegschaft geleistet wurden, an externe Auftragnehmer oder Firmen vergeben, meist um Personalkosten zu sparen. Outsourcing, ein rotes Tuch für jeden Gewerkschaftsfunktionär. In der Web 2.0-Community wird Crowdsourcing dagegen derzeit als ein Segen gefeiert. Unternehmen suchen im Netz nicht nur billiges Personal für unattraktive Nebentätigkeiten, sondern erschließen sich aus dem grenzenlosen Reservoir der Web-User Ideen und Lösungen. Für viele Kreativarbeiter ergeben sich neue Kontakte und Verdienstmöglichkeiten. Wie verändert das Internet die Arbeitswelt? Weicht die digitale Realität die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer weiter auf? Ein Thema in den nächsten 55 Minuten Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon Thomas Jedecke. Guten Tag. Außerdem in der Sendung Halo 3, die neue Version des legendären Ego-Shooters im Test, und Schraub und Dreh, ein Porträt über zwei Spezialisten für elektronische Musikinstrumente, die Schrauber von Berlin-Friedrichshain. Dann natürlich wieder neue Produktionen aus unserer Rubrik Blockspiel, die Sie auf unsere Seite www.breitband-online.de hochgeladen haben. Hier schon mal ein Ausschnitt aus dem Kurzhörspiel Unerhörte Begebenheit von Audiotake. Ein Psychothriller über einen Mann, der in seiner eigenen Wohnung auf sich selbst trifft.
Mmh, wie das duftet.
Ah, Hilfe!
Was machen Sie hier?
Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich sitze hier und tue das, was ich immer tue.
Unerhörte Begebenheit von Audiotake, eines unserer Blockspiel-Hörstücke auf breitband-online.de. Unser Blockspiel der Woche, Wer schlägt, muss gehen, und ein Gespräch mit der Autorin können Sie am Ende der Sendung hören.
Breitband Topic.
Auch wenn die Konjunktur in Deutschland derzeit gut läuft und wieder neue sozialversicherungspflichtige Jobs entstehen, wird es wohl in vielen Bereichen nie wieder die sogenannte Vollbeschäftigung mit festem, unbefristetem Arbeitsplatz geben. Wollen wir doch auch gar nicht sagen, immer mehr Menschen, besonders die, die in kreativen Berufen tätig sind. Sie genießen die Vorzüge des selbstbestimmten, oft auch projektbezogenen Arbeitens. Das Risiko der scheinbar geringeren sozialen Absicherung nehmen sie bewusst in Kauf. Nie wieder 9-to-5. Das Arbeitsbeschaffungsinstrument des Crowdsourcing könnte ein Schlüssel zu anderen Lebens- und Beschäftigungsmodellen sein. Dirk Asendorpf.
Crowdsourcing kommt nach Deutschland. Alexander Linden ist der erste deutsche Unternehmer, der mit seiner Firma Human Grid eine Plattform für die schnelle Auftragsvermittlung im Internet geschaffen hat.
Es stinkt nicht, man muss sein Heim nicht verlassen, man kann Pausen machen, wann man es will, man bekommt keine Aufgaben diktiert, sondern man kann sich die Aufgaben durchaus nach wie vor selber aussuchen.
Linden hat ein ganz normales Büro im Dortmunder Technologiezentrum. Sein Geschäft findet allerdings ausschließlich im Cyberspace statt. Auch das Interview mit ihm haben wir online geführt. Entsprechend futuristisch klingt seine Stimme, eine Botschaft aus den unendlichen Weiten der neuen Arbeitswelt.
Erstmal ist es etwas radikal Neues. Das heißt also, Arbeit zu verteilen an eine große Menge von mehr oder weniger anonymen Lieferanten, das ist radikal neu. Aber es ist sicherlich sehr stark vergleichbar mit einer Art digitalen Fließband.
Erfunden wurde das Crowdsourcing vor einigen Jahren bei der nicht gerade als radikal bekannten NASA. Anstatt Teleskopaufnahmen der Marsoberfläche selber auszuwerten, ließ die amerikanische Weltraumbehörde die Arbeit von tausenden Hobbyastronomen erledigen. Eine Internetplattform verteilte die Aufgaben an die freiwilligen Helfer und sorgte dafür, dass schludrig erledigte Arbeit im digitalen Mülleimer landete. Schon nach 6 Monaten waren 66.000 Marskrater exakt kartiert. Outsourcing ins Netz, ein Modell, das anschließend auch in der Wirtschaft auf Interesse stieß.
Der Vorteil davon ist natürlich, dass man es auf mehrere Schultern verteilen kann, nicht alles intern machen muss und deswegen entsprechend auch Kostenvorteile hat, bis hin zu gar keine Kosten. Wenn diese Arbeit, die Sie übernehmen wollen, tatsächlich in Ihr Interessengebiet fällt, dann gibt es auch Fälle, wo Sie sich durchaus kostenfrei daran beteiligen, weil es einfach aus intrinsischer Motivation stattfindet, an Freude, an der Tätigkeit, an der Arbeit als solcher.
Weltweit gibt es inzwischen ein halbes Dutzend kommerzielle Crowdsourcing-Plattformen, die als virtuelle Arbeitsvermittlungen auftreten. Der Internetbuchhändler Amazon betreibt in den USA die größte von ihnen. Der Wirtschaftswissenschaftler Markus Pöhlmann hat sie im Selbstexperiment ausprobiert. Mal sollte er Fotos beschriften, mal das handschriftliche Datum auf eingescannten Überweisungen in ein Webformular übertragen.
Das ist zunächst mal eine recht flexible Tätigkeit für Leute, die eben Zeit haben, die Möglichkeit haben, am Computer kleinere Tätigkeiten zu machen, die sie sich frei einteilen können. Mag das sicherlich eine ganz interessante Sache sein. Sagen wir so, es ist schwierig, damit tatsächlich Geld zu verdienen in relevanten Umfang. Ich meine aber, wenn man über längere Zeit hin eine gute, konstante Arbeit leistet, zuverlässig ist und auch guten Output liefert, dass man dann entsprechend auch in höhere Entlohnungsstufen rücken kann. Und da mag das Ganze dann auch noch ein Stück weit interessanter werden.
Auch Alexander Linden ist überzeugt, dass die Verteilung von Mini-Arbeiten über das Internet nur dann eine Zukunft hat, wenn dabei am Ende auch ein Stundenlohn herausspringt, der mit anderen Jobs vergleichbar ist.
Wir visieren zumindest für den deutschsprachigen Raum 7 bis 11 Euro an der Zeit. Früher hat man ja Tagelöhner gehabt, heutzutage haben wir Monatslöhner. Und im Prinzip mit dem Crowdsourcing, so wie wir das bei der Human Grid machen, rückt man wieder weg vom Monatslohn in den Stücklohnbereich, wo man per Stück bezahlt wird.
Noch läuft das Fließband im Netz nur zögerlich. Deutschlands erster Crowdsourcing-Unternehmer hat bisher keinen einzigen kommerziellen Auftrag abgewickelt. Trotzdem ist in Diskussionsforen neben euphorischen Beiträgen über die große Freiheit der digitalen Heimarbeit im Internet bereits immer häufiger von virtuellen Sweatshops die Rede.
Alles passiert freiwillig. Man muss einen Auftrag nicht akzeptieren. Man kann direkt zum nächsten gehen oder man kann was anderes machen. Insofern ist das durchaus eine Freiheit. Aber für die Leute, die dann vielleicht in 5 bis 10 Jahren auf diese Art von Arbeit angewiesen sind, für die wird das sicherlich dann auch keine super angenehme Arbeit sein.
Klingt wie direkt aus dem Cyberspace. Dirk Asendorf über das Phänomen Crowdsourcing. Mitgehört hat Matthias Roskos, der jetzt hier im Studio ist. Guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie sind Geschäftsführer der Voda-Agentur für Community und Crowdsourcing in Berlin. Für Projekte und Kampagnen aus dem Marketing- und Designbereich suchen Sie nach Ideen und Mitarbeitern im Netz. Zuerst einmal, was ist der Unterschied zwischen Crowd- und Community-Sourcing?
Der Unterschied ist für uns, dass wir eine Community im Hintergrund haben, die seit Jahren gewachsen ist und für uns keine anonyme Crowd mehr ist, sondern wir kennen die meisten Leute, wir sprechen sie persönlich an.
Woher kennen Sie die?
Übers Netz kennengelernt, über das Portal Visual Orgasm. Viel Kontakt per E-Mail, virtueller Kontakt.
Okay. Erklären Sie uns das, wie funktioniert das konkret? Machen Sie ein Beispiel.
Wir bekommen einen Auftrag vom Kunden, setzen mit dem Kunden zusammen, was er haben möchte. Ein Beispiel wäre deindesign.com, die Designskins herstellen. Sie sagen, wir brauchen interessante, spannende, coole Designskins für unser Portal. Ihr habt die Kreativen dazu, ihr habt coole Kilo Leute, die gute Sachen machen können. Wir machen eine Ausschreibung. Die Leute senden ihre Arbeiten ein, werden hochgeladen. Dann wird für gevotet, die Leute kommentieren. Die Community ist integriert, indem sie votet, kommentiert, sich unterhält über die Designs. Und am Ende werden 1, 2, 3, 4, 5 Sieger gekürt, die dann von Dein Design produziert werden.
Das heißt, Sie treten im Endeffekt eigentlich als Vermittler auf von Arbeit. Der Auftraggeber beauftragt Sie, nach Leuten zu suchen, die den Job erledigen. Warum macht er das? Weil die Spezialisten, von denen man weiß, dass sie es können, zu teuer sind? Oder was ist der Hintergrund?
Da gibt es mehrere Gründe für. Zum einen, also wir sehen uns als Dienstleister, als Vermittler zwischen den Kreativen und den Kunden. Zum einen haben wir eine sehr spannende, interessante Community, auf die die Kunden damit Zugriff bekommen. Da sind viele Studenten darunter, viele junge Leute, die noch nicht in Agenturen arbeiten, die aber ganz nah am Puls der Zeit sind. Und zum anderen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei solchen Aktionen ist die Mundpropaganda, die dadurch generiert wird. Das heißt, der Kunde erreicht bereits von der ersten Sekunde an, dass die Leute sich mit dem Thema beschäftigen, die Firma kennenlernen, das Produkt kennenlernen, anderen davon erzählen und dass sich die Marke, das Produkt weiterträgt. Also ein ganz wichtiger Punkt bei Community-Sourcing-Aktionen ist Mundpropaganda auch.
Aber im Prinzip ist das doch eigentlich nichts anderes als die Marketing-Idee, die man früher schon gemacht hat, dass Firmen rausgehen und sich die Inhalte, die Ideen von ihren potenziellen Kunden liefern lassen, um die Produkte auch weiterzuentwickeln. Was ist jetzt das Neue, das Besondere an Crowdsourcing?
Das Neue daran ist, dass wir einfach mit dem Internet ein Medium haben, wo wir noch viel schneller und direkter an die Kunden rankommen. Das Web 2.0, ob man den Begriff mag oder nicht, sei dahingestellt, gibt einfach technische Möglichkeiten für die User, Sachen hochzuladen, sich zu beteiligen, zu voten, zu kommentieren. Alles geht schneller, man ist viel direkter noch an den Leuten dran.
Und ist es auch die Masse, die es macht da?
In unserem Bereich ist es sicherlich eine Masse an Kreativen. Ob man damit die Masse der Straße schon erreicht, möchte ich noch bezweifeln. Aber ich denke, der Weg geht dahin, dass immer Menschen im Netz aktiv sind. Man sieht, wie viel jetzt bei eBay oder Amazon schon bereits aktiv sind und nicht nur Sachen ersteigern, sondern auch sich unterhalten, kommentieren, Bilder hochladen und dergleichen. Dann sind die Trends so, dass es hingeht zur Masse, ja.
Und jetzt gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen, dadurch, dass der Wettbewerb im Netz immer weiter angeheizt wird, immer mehr Konkurrenz entsteht, werden auch die Preise gedrückt, also das, was die Leute damit verdienen können. Was verdienen denn die Leute so, wenn die von ihnen einen Auftrag bekommen?
Sie verdienen erstmal im Moment bei den meisten Aktionen gar nichts, sondern es gibt Preise für die Gewinner. Wobei wir versuchen, immer eine Win-Win-Situation zu erzielen. Also dass nicht nur der Kunde was davon hat, sondern auch die Kreativen was davon haben. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wenn wir unsere Kreativen nicht fair behandeln, werden sie bei einer Aktion nicht mehr mitmachen, wir werden sie verlieren.
Und gibt's denn da auch Feedback sozusagen, dass die sich auch fair behandelt fühlen oder woher wissen Sie das?
Da gibt's Feedback. Wir sind in Kontakt mit den Leuten. Wir fragen auch nach. Hat's Spaß gemacht? Hat's euch was gebracht? Wart ihr zufrieden? Also wir versuchen einen sehr, sehr engen Kontakt zu unseren Kreativen zu halten, weil unsere Community ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist unser Kapital. Wir lieben diesen Job und wir wollen in der Zukunft weiter mit ihnen arbeiten und halten da einen sehr engen Kontakt zu ihnen, ja.
Und das heißt, es entsteht auch sowas wie ein Netz. Sie bilden sich eine eigene Community heran und möglicherweise für den nächsten Auftrag werden Sie dann auf die Leute zurückgreifen.
Richtig.
Sie sind auch nicht nur Vermittler, Sie kreieren auch eigene Inhalte, vergeben selber auch Projektaufträge oder wie sieht das aus?
Ja, wir sind dabei, auch eigene Projekte zu entwickeln, unabhängig von Kunden, wo wir selbst im Prinzip der Kunde sind. Zum Beispiel auf babyrocker.de wird es ab Frühjahr Babybuddies geben, die in Berlin produziert, genäht werden und mit kreativen Grafiken aus der Community bedruckt werden. Wo wir einfach die Kraft der Kreativ-Community nutzen, um witzige, lustige Baby-Buddies herzustellen.
Und Sie selber, wie kommen Sie auf Ihr Geld?
Wir kommen auf unser Geld aufgrund der Vermittlungsprovision, die wir bekommen. Also ganz normal, wie andere Agenturen auch, wird die Dienstleistung, die wir leisten, vom Kunden bezahlt.
Okay. Das war Matthias Roskos, Geschäftsführer der Berliner Community- und Crowdsourcing-Agentur Woda. Besten Dank für das Gespräch. Wird Community und Crowdsourcing die Arbeitswelt verändern? Ist es ein sinnvolles Instrument, um die Kreativität der Menschen, die im Netz unterwegs sind, mit potenziellen Auftraggebern zusammenzubringen? Oder wird durch die massenhafte Konkurrenz im Cyberspace für Arbeit immer weniger bezahlt, sodass am Ende vielleicht sogar die Gefahr eines Netzproletariats droht? Ist unser Blogspiel vielleicht auch ein Crowd-, Out- oder Community-Sourcing? Diskutieren Sie mit auf www.breitband-online.de. Und jetzt Musik aus dem Netz mit Martin Riese.
Breitband, Netzmusik.
Auf der Website der Woda-Agentur, da stößt man auch auf dieses musikalische Crowdsourcing-Projekt. Natürlich längst nicht das einzige im Pop, aber fangen wir mal damit an. Music Park Records wollte Cover für eine CD-Reihe. Jeder konnte der kleinen österreichischen Plattenfirma was schicken. Jetzt sind Cover und CD fertig, mit Musik wie dieser. Breitbandnetzmusik im Deutschlandradio Kultur. Shake heißt dieser Titel von The West Experience. Und den können Sie sich von der MySpace-Seite dieses österreichischen Projekts runterladen. The West Experience gibt's auch demnächst als DJs bei einem Event von Music Park Records. Wenn die kleine österreichische Plattenfirma nämlich Record Release Party feiert für ihr Coconut-CD-Projekt, zudem hatten sie einen CD-Cover-Gestaltungswettbewerb im Internet gestartet. Was in der Popmusik gar nicht so ganz neu ist. Mal abgesehen von Remix-Contests, die schon viele Künstler im Netz gestartet haben, gab's auch einige im Bereich Musikvideo. Von Laurent Garnier zum Beispiel, von Björk und zuletzt von den Fantastischen Vier. Crowdsourcing vom Feinsten wurde deren Videowettbewerb gerade genannt auf visualblog.de. Und tatsächlich, das ist keine plumpe Ausbeuterei von Fanta-Fans. Die Fantastischen Vier versprechen nicht nur dem Gewinner 44.444 Euro, sondern den 20 Bestplatzierten auch Top-Handys, Konzertkarten und die Veröffentlichung ihres Videos auf einer Fanta 4 DVD. Da kann das Crowdsourcing-Projekt von Music Park Records nicht mithalten. Auch nicht ihre Coconut-CD. Die versammelt viele übliche Verdächtige aus dem Bereich zwischen Lounge und Elektro mit nicht ganz neuen Nummern. Dabei packen diese österreichischen Compilation-Macher auch einige dieser Musikvertreter aus dem eigenen Land mit auf die CD, Waldeck etwa, die Sofasurfers und Noise Shaper. Die in Wien geborenen Wahlberliner spielen denn auch ihren Dub-Reggae live auf besagter Record-Release-Party, die ist übrigens am 9. November in Innsbruck, und bieten auf ihrer eigenen Website noiseshaper.net den folgenden Track zum Runterladen für lau. Noise Shaper mit Arian Sherwoods Dub-Version von Ja Dub.
Der Jar-Dub von Noise Shaper. Playlist und Links zur Netzmusik von Martin Riesel finden Sie auf unserer Website breitband-online.de. Mehr Netzmusik in dieser Sendung in ungefähr 10 Minuten um kurz nach 2:30.
Breitband Besprechung.
Echo 419. She's gone.
Seit Ende September ist Halo 3, die neue Version des legendären Ego-Shooters von Microsoft, auf dem Markt. Der Spieler muss aus der Perspektive eines schwer bewaffneten Master Chiefs der US Marines im Jahr 2552 die Welt retten. Bei mir im Studio ist jetzt der Journalist Gregor Wildermann, der das Computerspiel für uns getestet hat. Funktioniert das altbewährte Rezept der Halo-Serie, die 2001 startete, immer noch?
Es gab natürlich große Erwartungen, wie würde jetzt der dritte Teil, der ja der letzte Teil dieser Trilogie ist, wirklich enden. Und meiner Meinung nach hat es seine Erwartungen voll erfüllt, weil die Geschichte findet sein Ende. Das Gameplay hat sich eigentlich nicht groß geändert oder wurde nur leicht verbessert an manchen Stellen. Und es macht wie beim ersten Mal eigentlich genauso viel Spaß.
Und wie geht die Geschichte aus?
Ich weiß nicht, ob das eine gute Sache wäre, das hier zu verraten. Die Geschichte könnte auch für manche schwierig sein, die das Spiel jetzt das erste Mal spielen und die Geschichte davor vielleicht nicht so wirklich kennen. Da darf man sich auch nicht wirklich zu sehr Gedanken machen, was da jetzt wirklich dahinter steckt. Wichtig ist nur, dass man der große Held ist und es um die Rettung der Erde geht, was ja kein kleines Ziel da in dem Sinne ist.
Und also Sie sagen, es ist ein bisschen weiterentwickelt worden. Es gibt neue Features. Können Sie ein paar nennen, was man machen kann?
Es gibt viele Features, die sich darauf beziehen, dass man selber mehr Möglichkeiten hat, sich selbst auch zu schützen. Gerade weil die Schwierigkeitsgrade später wirklich etwas bissiger werden, braucht man auch manchmal in vielen Situationen so eine Art Schutzschild oder einen Transformator, der einem weiterhilft in bestimmten Situationen. Das ist dann ganz situationsabhängig, wo man gerade in dem Spiel steckt.
Das heißt, es ist nicht nur ein Killerspiel. Was wird noch angesprochen? Was für Aufgaben gibt es noch zu lösen?
Es ist sehr taktisch ausgerichtet. Also man muss eigentlich in jeder neuen Situation überlegen, wie man die Situation auch angeht. Da reicht nicht einfach nur drauf losschießen und gucken, dass man gerade mal durchkommt. Und die künstliche Intelligenz der Gegner macht es auch nicht gerade leicht, dass man sich auf die Situation immer wieder einstellt, weil sie ist eigentlich jedes Mal wieder anders. Das erfordert halt schon viel Gehirnarbeit, wie man die Situation löst.
Für wen ist das Spiel? Wer könnte das spielen?
Ich glaube nicht, dass man das furchtbar eingrenzen sollte. Also es gibt natürlich erstmal eine Altersbeschränkung ab 18, die ist definitiv da. Aber sonst ist die Zielgruppe eigentlich relativ weit gefasst. Männer, Frauen, Ältere, Jüngere, da ist eigentlich alles Mögliche dabei.
Ist das also auch geschuldet der Industrie, die versucht jetzt auch immer mehr Frauen mit einzubeziehen, um den Markt auch zu erweitern? Es ist also sozusagen, könnte auch ein Spiel sein fürs Wohnzimmer am Wochenende oder so?
Da muss man natürlich dann sich fragen, ob man das Genre mag, des Shooters. Aber wenn es einen Shooter gibt, dem man eine Chance geben möchte oder wo man das gerne mal ausprobieren möchte, dann wäre das ja wahrscheinlich schon Halo prinzipiell, weil es einem sozusagen die Arbeit, die man da hat, sehr einfach macht. Das ist alles sehr intuitiv gehalten, übersichtlich, und wenn man das mit dem Controller einmal hinbekommen hat, läuft das hinterher alles automatisch und das macht dann auch wirklich Spaß.
Also früher kamen die Spiele aus der Subkultur, mittlerweile hängt da eine Riesenindustrie dran, Unterhaltungsindustrie. Was glauben Sie, hat das den Spielen eher gut getan, der Qualität der Spiele, oder wie hat das die Spiele verändert?
Also so ein Spiel wie Halo 3 hat natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass das Budget dementsprechend groß ist, man vielleicht auch mehr Feinarbeit reinstecken kann, dass das Spiel früher fertig wird, dass mehr ausprobiert werden kann, wie funktioniert das Spiel, und man es nicht halb fertig, wie oft sonst üblich, in den Laden stellt. Und das ist, denke ich mir, den Entwicklern von Bungie wirklich gut gelungen.
Ich habe irgendwo auch gelesen, dass man, selbst wenn man das Spiel neu spielt, man in Situationen kommt, die eigentlich nie identisch sind mit den vorhergehenden. Ist das auch eine Weiterentwicklung?
Das war schon früher so, ist aber nochmal weiterentwickelt worden. Das kann man definitiv sagen. Also da lernen auch die Entwickler immer weiter dazu, die Konsolen dementsprechend besser auszunutzen, dass die Rechenleistung immer mehr auch sozusagen die Intelligenz beinhaltet und nicht nur die reine Spielmechanik.
Und könnte da auch eine Chance drin liegen für die Entwickler von anderen Programmen sozusagen, dass man auch unter medienpädagogischem Aspekt diese Ideen entwickeln könnte, dass man Schüler begeistern kann, Jugendliche begeistern kann, um sich mit Dingen zu beschäftigen, auch wenn sie scheitern? Hätte dieses Konzept auf anderen Feldern auch eine Chance?
Das würde natürlich auch von dem Konzept des Spiels abhängen. Da sind vielleicht Spiele eher interessant, die auf anderen Konsolen wie der Nintendo Wii laufen, wo auch die Bewegung anders wiedergespiegelt wird. Da reicht nicht nur Computerpower aus, sondern da müsste auch ein anderer Ansatz generell gefunden werden dann. Aber da gibt es schon Bestrebungen, dass man in die Richtung geht, und das, denke ich, wird auch kommen.
In Asien ist der Spielemarkt, der Gaming-Markt viel entwickelter als hier bei uns. Ich glaube, in Südkorea werden Spiele sogar im Fernsehen übertragen. Hier in Europa, in Deutschland, habe ich gelesen, beschäftigen sich auch regelmäßig ungefähr 25 Millionen Menschen mit Computerspielen, also ein Drittel der Bevölkerung etwa. Dennoch wird das in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Da hat sich fast so eine Parallelwelt entwickelt. Woran liegt denn das?
Das mag vielleicht ein bisschen an Deutschland liegen. Es gibt andere Länder in Europa wie Frankreich oder England, da wird noch viel mehr gespielt, und da ist sowas wie Videospiele als Indoor-Culture auch akzeptiert. Da sind die Deutschen noch nicht so weit. Es ist auf dem richtigen Weg, denke ich mir. Aber das lag natürlich auch oft an Spielen, die einfach nicht so überzeugend waren oder die viele kulturell Interessierte vielleicht auch enttäuscht haben.
Vielen Dank. Das war Gregor Wildermann über Halo 3, die neue Version des Ego-Shooter-Klassikers, die seit September auf dem Markt ist. Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur.
Breitband. Medien und Meinungen.
Qualitätsjournalismus im Angebot. An der Übernahme der Süddeutschen Zeitung entzündete sich die Diskussion um den Ausverkauf der vierten Gewalt an Finanzinvestoren. Im Wettbewerb um die Süddeutsche Zeitung kamen nun der Kölner Zeitungskonzern Dumont Schauberg, die Essener Watz-Gruppe sowie zwei Investoren als Finalisten in die engere Auswahl. Laut einem Bericht des Handelsblatts ist der Favorit im Bieterverfahren um die Mehrheitsanteile allerdings die Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Der Stuttgarter Konzern, der Blätter wie Die Zeit, Tagesspiegel oder Handelsblatt herausgibt, stehe für Qualitätsjournalismus, zitierte das Handelsblatt einen Mitarbeiter des Süddeutschen Verlags. Überwachen und strafen. Wie ein Leben unter ständiger Beobachtung durch das BKA aussieht, schildert die Lebensgefährtin des unter Terrorismusverdacht stehenden Berliner Soziologen André Holm in dem Weblog Analyst. Aus ihren Berichten über versehentlich oder vorsätzlich fehlgeleitete Überwachungstechnik wird deutlich, wie schnell ein Überwachter an den Rand der Paranoia geraten kann. Am Mittwoch wurde der Haftbefehl gegen Holm aufgehoben, da, so erklärte der Bundesgerichtshof, die in den bisherigen Ermittlungen aufgedeckten Indizien nicht hinreichend deutlich für eine mitgliedschaftliche Einbindung des Beschuldigten in die militante Gruppe sprechen. Eine Blase ist eine Blase ist eine Blase. Microsoft steigt mit einem Minderheitsanteil bei der erfolgreichen Internetkontaktbörse Facebook ein und schlägt damit seinen Konkurrenten Google aus dem Feld. Für die vergleichsweise geringe Beteiligung von 1,6% bezahlt Microsoft 240 Millionen Dollar. Die Internetfirma soll langfristig zu einer Startseite für alle Netzaktivitäten ausgebaut werden. Facebook befindet sich derzeit noch in Privatbesitz und hat mittlerweile knapp 50 Millionen Mitglieder. Das Portal wurde 2004 von dem inzwischen 23-jährigen Mark Zuckerberg in Harvard gegründet. Bei öffentlichen Auftritten trägt der Jungunternehmer gerne Badelatschen, obwohl er sich richtige Schuhe inzwischen eigentlich leisten könnte.
Medien und Meinungen, heute zusammengestellt von Jana Wuttke. Martin Riesel hat jetzt nochmal Netzmusik für Sie.
Breitband, Netzmusik.
Eben ging es musikalisch unter anderem um Noise Shaper. Deren größte Vorbilder und deshalb bei MySpace auch als deren erste Freunde gelistet sind zwei Musiker, die sind das größte Rhythmus- und Produzentenduo des Reggae, Sly and Robbie. Seit 30 Jahren produzieren die beiden Jamaikaner zusammen, zuletzt die leiernde Legende Horace Andy. Yeah. Oh, ah, ah.
The powers of the Most High, I'm alive. Through the powers of the Most High, I cry sometimes. Through the powers of the Most High, I could never lie. Oh, no. Through the powers of the Most High, I'm alive. Every day I chant the songs and sometimes I pray. I teach my children to live the right way. I will never make them go astray. I honor my mother, I honor my father. I want my days to be much longer. Don't want to be spanked with any stripes. All I want to be is in the light and living it up. Living it up in the light. Living it up. Living it up and be right. Things get seen sometimes. Still I never do any crime. Temptation knocking on my door. But I never get out of control. Always pushing down a good vibe. All the youths them stay alive. Don't take no boots, don't take no bribe. Only the fittest shall survive. I'm living it up in the light. I'm living it up and stay alive.
Horace Andy mit I'm Alive im Rough Mix, produziert von Sly and Robbie und zu finden als Gratis-Download auf deren Website officialslyandrobbie.com. Und wie immer können Sie alle Angaben zur Netzmusik nachlesen auf unserer Playlist unter breitband-online.de. Genug Zeichensprache zum Inhalt. Diese Stimme von Horace Andy, immer etwas leiernd, fast gequält, die kennen Sie vielleicht von einigen Massive Attack-Stücken. Der Song I'm Alive stammt von seinem vor kurzem erschienenen Album Living It Up. Das haben Sly and Robbie produziert, wie unzählige Reggae- und Dub-Alben zuvor. Mindestens 20.000 Stücke sollen von diesen beiden sein. Robert Shakespeare, der Bassist und Keyboarder, und Drummer Lowell Dunbar. Der hat seinen Spitznamen Sly übrigens von seiner Vorliebe für den Soul-Musiker Sly Stone. Vor etwa 55 Jahren sind beide in Kingston, Jamaika geboren und machen seit jetzt 30 Jahren zusammen Musik. Mit Peter Tosh zunächst und Black Uhuru, dann zunehmend allein als The Rhythm Twins oder eben Sly and Robbie, auch als Rhythmusgruppe und Produzenten für andere. Joe Cocker, Bob Dylan, Herbie Hancock, unendlich viele der ganz Großen wollten alle irgendwann mal ein Album mit ihnen aufnehmen. Aus dem Reggae-Bereich sowieso so gut wie alle. Dass die beiden sich immer weiterentwickelt haben, sieht man auch an ihrer schicken und gar nicht verkifften Website. Wer gern mal mit ihren Rhythmen spielen will, kann das da tun, an einer interaktiven Mixkonsole. Natürlich nur auf ihrer Seite, nicht zum Runterladen.
Als kostenlosen MP3-Download gibt's aber auf der Homepage des deutschen Labels Root Down Records noch eine tolle und ziemlich prominente Nummer. Hip-Hop-Mogul Wyclef Jean und Reggae-Toaster Bounty Killer zusammen mit Sly & Robbie und dem Track Bounce.
Y'all gonna feel this right here, trust me. Yo, Wyclef in the studio with Sly & Robbie. Check it out, everybody now. Yo, Slime Robbie called me up for this compilation. Yo, man, I got a little cool, man. But turn on my headphones, man. Check it out, yo, 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 yo. Pay attention, I'm about to scar 16 bars. Metaphors of war while your soldiers getting torn. I'm killing your firstborn. If Pharaoh don't let my people go, find your body in El Segundo. It's no other than Sly and Robbie, Wyclef and Jerry Wonder. This ain't no carbon copy. This is original. They threw on the instrumental. Lyrical, critical, Christian people screaming, miracle. This ain't a miracle. It's John the Baptist. You chopped off my head and I came back as Wyclef.
I'm in the hoes and the world where that knows I'm perfect, so low from west down to south. Sly and Robbie got beat by the hoes. I keep your rhymes more than you can pronounce. I'm in the hoes and the world where that knows I'm perfect, so low, and you know that's the
if
down.
If you're gonna play the wall and you ain't gonna get on the floor, you need to get out of here. If you gonna play the wall, you need to get out of here. Children, children, gather around. They got a brand new dance messing up Kingston Town. Kingston Town. It's like all the kids, they jumping up and down. In the new dance, it's called a bounce. Come on, come on and now bounce.
Now you're rubbing up the world where we love old swap. And every shot on every young yard. Root boy, them a bounce with them smokes and the weight is a hoe, so we teach them some clowns. Why clip him up with to a full house, yeah? Now you're wrapping up the bench, you come along, that's right. I can do the whole city, me pull out this like get toes of out or a big cloud of bone. Whether you're dancing or you're bouncing, well, you get to the something. The world we know, reggae twins dance all announcing. Yo, check out the beat, it's bouncing. I'm under my mic, I'm toasting. Half my skill, I ain't boasting. The reggae trend is here to chill the world, and that's the most thing. Yo, the dance floor is roasting. A universal message, and you're posting. A pulsating beat under your foreskin. Hey,
yeah. Children, gather around. Police stop me in my Acura. They ask me for my license and registration. That's when I saw them doing the bounce. Even the cops say bye when the bounce.
Sly and Robbie got beat by the hoes. I keep your eyes more than you can pronounce. I'm in the hoes and the world world that knows. I'm gonna make some out from west down to south. Sly and Robbie got beat by the hoes. I keep your eyes more than you can pronounce. I'm in the hoes and the world world that knows. I'm gonna make some out and you know that's the down.
And the door, it shall close. In the womb where Moses lies, if you look towards the east, that's when you will find your relief. Cause everybody on the dance floor, they bounce, 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 bounce. Come on and bounce, 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 bounce. Say bye, bounce.
Netzmusik mit Martin Riesel, vielen Dank. Bounce und den zuvor gehörten Titel von Sly & Robbie können Sie gratis aus dem Netz laden. Alle Angaben dazu in unserer Playlist unter breitband-online.de. Wenn Sie keine Zeit haben, Breitband am Sonnabendnachmittag im Radio zu hören, können Sie die Sendung übrigens auch auf unserer Website nachhören.
Breitband Porträt.
Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrtausends wurde der Synthesizer verstärkt in der Popmusik eingesetzt. Töne wurden mit Dreh- und Schiebereglern elektronisch verfremdet, um mehr Variationsmöglichkeiten zu bekommen. Alles von Hand, alles analog. Auf ihrem Album Abbey Road setzten die Beatles einen Moog-Synthesizer ein. Der Sound des Synthesizers prägte auch den Stil von Pink Floyd, Kraftwerk, Jean-Michel Jarre oder Tangerine Dream. In den 80er Jahren kam der digitale Synthesizer und viele Musiker hatten genug, weil sie sich nicht von den festgelegten Möglichkeiten einer Musikmaschine bestimmen lassen wollten. Schraub und Dreh ist ein Laden in Berlin-Friedrichshain, wo Menschen geholfen werden kann, die mit den Tönen, die aus ihren Instrumenten kommen, nicht mehr klarkommen. Love Überland.
Dahinter steckt eigentlich so ein gewisser Trotz. Man hat ein Gerät, das zwar wunderbar alles bringt zu einer gewissen Zeit, aber da auch langweilig wird. Und da man ja eigentlich keine Eingriffsmöglichkeiten hat bei so einem digitalen Keyboard, verbindet man irgendwelche Leitungen miteinander und erzeugt dann einfach Kurzschlüsse. Das hat dann schon was Anarchistisches natürlich.
In der Rieger Straße in Berlin-Friedrichshain, also da, wo der normale Westberliner bis heute nicht hinkommt, da liegt dieser Laden Schraub und Dreh. Darin wuseln, in der Tat ein bisschen wie Waldschrate, ein paar Männer im Unterholz von halb geschlachteten elektronischen Musikinstrumenten rum.
Mein Name ist Johannes Till. Ich bin Tobias Münzer.
Die Synthi-Schrauber von Friedrichshain. Hobbymusiker natürlich, die irgendwann, vom Hobbymusizieren kann man ja nicht leben, eine Reparaturwerkstatt aufmachten. Zuerst für kaputte DJ-Sets, dann für Synthesizer und dergleichen Maschinen. Dann kam der An- und Verkauf dazu. Und schließlich fingen sie an, an diesen alten, billigen, an sich schon ausrangierten Geräten rumzubasteln. Sie hatten nämlich gemerkt, dass die meisten dieser Geräte beim Spielen irgendwelche Lücken aufwiesen. Hier noch ein kleiner Effekt wäre ganz schön und dort ein paar mehr Möglichkeiten. Also fingen sie an zu modifizieren.
Das ist der rülpsende Flaschenöffner. Den habe ich auch mal umgebaut mit einer Fotozelle. Den kann man dann je nach Lichteinfall ganze Lieder singen bzw. rülpsen lassen.
Ja, fein. Aber normalerweise können die Ergebnisse von Schraub und Dreh sich hören lassen. Sag mal, stimmt das, dass Goldfrapp eine von euren Kisten gekauft haben? Ja, ja, aber hier zum Beispiel...
Das ist ein Synthesizer aus der DDR, der einzige polyphone Synthesizer, den die gebaut haben. Diese analogen Stimmen, die sind nicht schlecht, der hat einen ganz guten Sound.
Name-Dropping liegt ihnen offensichtlich nicht. Stattdessen jene Neugier des Schraubers, der ganz ähnlich den besessenen Automobiltunern das Beste oder das Versteckteste zutage fördert, mit ein paar zusätzlichen Schaltern, Schiebereglern oder Drehknöpfen. Kreativwerkstatt für elektronische Musikinstrumente stand mal irgendwo zu lesen.
Manche haben so ein Lieblingsgerät, das irgendwie auch schnuckelig aussieht und so. Da sollen dann so ein paar Möglichkeiten mehr rein oder es sollen Leuchtdioden ran. Also gerade so DJs, die stehen da manchmal unnötig drauf, wenn dann beim Rumschrauben ihr Gesicht dann rhythmisch beleuchtet wird. Das ist die größte Freude.
Aha. Lichthupe also. So ganz weit ist das wohl wirklich nicht von dem entfernt, was Golf-GTI-Tuner machen.
Das ist jetzt zum Beispiel diese 303, da habe ich eine ganz extreme Version gebaut mit zwei LFOs. Ein Verzerrer drin und zum Beispiel die Hüllkurve, die man dann umdrehen kann, damit die Sounds wie rückwärts klingen.
Und dieser Kasten war kleiner als ein DIN A4-Blatt. Dabei lehnen an den Wänden vor allem halbmannshohe aufgeschraubte Chassis, sogar das elektrische Schaltpult einer Industriemaschinenanlage steht irgendwo mit Druckknöpfen und großen Lampen. Das macht noch keine Musik. Ansonsten sind dem Modifizieren irgendwelcher Klangerzeuger keine Grenzen gesetzt.
Hier also ziemlich vermurkst, da hat jemand repariert, aber sehr unfachmännisch. Wenn man drunter schaut, hier diese Kabel, das sieht einfach furchtbar aus. Dann die Potties wackeln alle, die werden besser festgeschraubt. Dann habe ich ihn gereinigt und dann auch wie beim Auto hier Roststellen entfernt und überlackiert, damit es dann nicht weiter rostet.
Bei analogen Synthesizern, altmodischen also aus den 70ern vor allem, lohnt es sich eher, zusätzliche Effekte anzubauen. Das macht Jo, Circuit Enlargement nennt er das, Schaltungserweiterung. Während Tobias für die digitale Veränderung zuständig ist, kleine Geheimgänge einbaut, die nicht vorgesehen sind, Circuit Bending, was man grob mit Zweckentfremdung übersetzen könnte, ein kultiger Trend, wie das Versandhaus wahrscheinlich sagen würde, wenn es sowas da gäbe.
Man verbindet verschiedene Punkte in der Schaltung, so dass vollkommen neuartige Effekte entstehen. Es kann sein, dass irgendwelche Loops entstehen, dass plötzlich komische Klänge erzeugt werden, die man so gar nicht beschreiben kann. Und der Anwender kann dann nachher mit diesem Gerät, das ursprünglich vielleicht eine Drum Machine war, plötzlich experimentelle Klänge erzeugen, Basslinien erzeugen, Sachen, Melodien, ja. Ambiente Pads oder einfach genau. Nur Sachen, die nicht beschreibbar sind, also vollkommen neuartige Klänge.
Und die werden, seit Techno zur Popmusik wurde, auch tatsächlich genutzt. Denn wo immer alles anders sein muss, neu, da müssen auch die Klänge anders klingen als irgendwelche sonst. Eigen eben, ja, neu.
Also so klingt die Drum Machine normal, ohne dass wir sie modifiziert haben. Und danach klingt sie so. Die Drum Machine wurde so modifiziert, dass sie jetzt ein vollkommen neuartiges Instrument darstellt.
Und mit diesem seltsamen, mit diesem Krach kann man ernsthaft Musik machen?
Ja, also in letzter Zeit ist es sehr populär geworden, gerade solche Geräusche und solche schrägen Sounds zu haben und in seine Tracks einzubauen.
Love Überland über Johannes Till und Tobias Münzer. In dem Berliner Laden Schraub und Dreh tunen sie elektronische Musikinstrumente nach den Wünschen ihrer Kunden.
Breitband. Blockspiel.
Blockspiel. Wir wollen mit Ihren Produktionen, die Sie auf unsere Seite breitband-online.de hochladen, eine Brücke zwischen Internet und Radio bauen. Die Form ist dabei völlig frei. Es können Reportagen, Kommentare, Klangkunst oder Kurzhörspiele sein. Einen kurzen Ausschnitt aus der Produktion »Unerhörte Begebenheit« von Audiotake haben wir zu Beginn der Sendung vorgestellt. Unser Blockspiel der Woche »Wer schlägt, muss gehen« von Amina Runge ist die Geschichte einer Frau, die in einem Wolfsburger Frauenhaus Zuflucht vor ihrem gewalttätigen Mann gefunden hat.
Erste Gefühl, was wir hatten, wenn wir angekommen, dass wir dürften einfach nur ohne Angst in die Küche gehen, ohne Angst Essen vorbereiten, ohne Angst schlafen gehen. Und wir haben das einfach nur genossen die Ruhe, was wir haben, was eigentlich für uns schon was Ungewöhnliches war in unser Leben. Mit meinen Kindern, das war ein sehr wichtiger Schritt, was ich eigentlich selber nicht getraut habe zu machen. Das ist immer noch für mich ein Schritt, wo ich richtig stolz auf mich bin, weil ich das geschafft habe damals. Ja, es war so, dass mein Mann hat nach psychischen Störungen gelitten, war sehr aggressiv auch gegen seine Familie schon. Wir haben in Aggression, in Angst gelebt. Letzte Jahre war ganz schlimm und ich trotzdem konnte nicht, ich war voll komplexen, hatte kein Selbstbewusst mehr und wusste eigentlich nicht, wie weiter. Und als ich komme aus Russland, habe ich gedacht, dass in Frauenhaus würde ich keine Unterstützung bekommen, weil ich, wie gesagt, eine Ausländerin bin. Und das Schritt habe ich gemacht, weil das nicht mehr ging. Mein Mann hat uns schon mit Waffe bedroht, aber wie gesagt, er war ja psychisch sehr dolle krank und lebensgefährlich für die ganze Familie. Dann haben wir hier nach Wolfsburg, nach Frauenhaus angekommen. Erstmal hatte ich Angst. Ich habe gedacht, schlimmer kann nicht mehr sein. Dann hab ich mit meinen Kindern 10 Monate gelebt und für mich persönlich, für meine Kinder natürlich auch. Und für mich persönlich war eine sehr wichtige Etappe. Ich habe wieder mit Menschen kommunizieren gelernt hier, was habe ich auch mit meinem Mann verlernt, weil das war verboten, sogar Nachbarn zu begrüßen und gelernt. Lachen konnte ich schon auch nicht mehr. Ich bin selbstbewusster geworden und ich freue mich wirklich, dass ich das geschafft habe. Ich war auch eigentlich so seelisch total kaputt und diese Gespräche mit Sozialarbeiterin haben mich so aufgebaut. Einfach nur andere Mensch geworden. Ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieurin vom Beruf. Ich weiß nicht, ob ich das hier in Deutschland noch machen kann, weil das ist ein ganz anderes System, aber ich möchte gerne eine Schule machen, vielleicht Abendschule oder sowas. Da mache ich mich noch schlau. Also ich habe richtig große Pläne für meine Zukunft.
Wer schlägt, muss gehen. Unser Blockspiel der Woche. Am Telefon ist jetzt die Autorin Amina Runge. Guten Tag.
Hallo.
Hallo, wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Wir haben mit einer befreundeten Designerin mal uns auf uns aufmerksam machen wollen und dann ist aber ein Frauenhaus auf uns aufmerksam geworden und hat ein Webprojekt gesucht, welches jemand vielleicht sponsort. Und dann haben wir gesagt, das machen wir ehrenamtlich und haben so ein Frauenportal, das Frauenhaus-wob.de gebaut. Und dann sagten die Frauen zu mir, dass die ausländischen Mitbürgerinnen sehr viel Angst hätten, sich an ein Frauenhaus zu wenden. Und da habe ich den Vorschlag gemacht, dass man einfach ein paar Frauen, wenn sie sich denn trauen, interviewt und diese Audiodateien mit auf das Portal stellt.
Und war es denn schwierig überhaupt, mit dieser Frau zu sprechen, dass sie ihnen ihre persönliche Geschichte erzählt hat?
Ja, das war sehr, sehr schwierig. Ich habe mehrere Frauen interviewt, die haben auch sehr viel geweint. Die möchten aber gern anderen Frauen Mut machen und sie möchten sich beim Frauenhaus für die Arbeit, die das Frauenhaus für die geleistet hat, bedanken und wollten unbedingt auf dieses Portal. Und die besten Audioaufnahmen habe ich dann genommen, wo es nicht so viel mit Weinen war, wo ich es gut rausschneiden konnte. Ja, und dann habe ich nochmal gefragt, ob das in Ordnung ist und es war in Ordnung.
Sagen Sie nochmal die Adresse von dem Portal?
Das ist frauenhaus-wob.de.
Das ist ja eher eine journalistische Arbeit. Sind Sie Journalistin?
Also ich bin eine Nachwuchsjournalistin, die nicht mehr wächst.
Was heißt das denn?
Also, naja, man sagt ja immer, Nachwuchsjournalisten sind maximal bis 30 und ich bin aber schon etwas über 40 und habe aber trotzdem durch langes Interesse an dieser Arbeit, also ich schreibe schon viel als technische Redakteurin und habe aber eigentlich Interesse an dem richtigen Journalismus. Habe ein Jahr Journalistenfachschule gemacht und bin dem Hörfunk verfallen, dem Hörfunk und dem Podcast.
Vielen Dank, das war Armina Runge, die Autorin des Blogspiels der Woche, Wer schlägt, muss gehen. Vielen Dank. Wir freuen uns auf neue Hörstücke, die Sie auf unsere Seite breitband-online.de hochladen können. Das Blogspiel der Woche wird immer am Ende der Sendung gespielt und Sie erhalten dafür ein Honorar. Das war Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur vom 27. Oktober. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier geht es um 15 Uhr weiter mit den Nachrichten und anschließend kommt die Deutschlandrundfahrt heute aus Kahla in Thüringen. Vorher aber nochmal Netzmusik, ausgesucht von Martin Riesel, Jar Knight aus Schweden mit dem Stück Down in the Ghetto. Am Mikrofon war Thomas Jedicke. Machen Sie's gut. Yeah, don't know it's all about ghetto liberty, you know? Yeah, back in the ghetto, I was still, so, you know? I grew up and I survived through thick and thin, you know what I mean? Enough changes. Man, not really. Was tongue in a ticketo, I'm fun in a ticketo, with a pun in a ticketo, yes we run in a ticketo. Hey, the thing is, me sit up here, cattle, with a poor people, yes they want food to eat. Why tongue in a ticketo, drive by in a ticketo, man a die in a ticketo, mother cry in a ticketo. Hey, no matter where we're from, you know the ghetto still remains my home. We keep it chilling a ticketo, when we chilling a ticketo, no more killing a ticketo, our blood spilling. Back in the ghetto, don't need a ticket, don't need a ticket.
Hey Willie, give me one time to the girls, them sis and them on the ground and wind up. Hey.